Worte der Liebe an dich adressiert, von Gott adressiert, Worte der Gnade, ewige Worte. Ich weiß, dass es viele Gebiete in dieser Welt gibt, in der, wenn ihr das gesungen hättet, jetzt die nächsten 3 Monate nicht mehr weggekommen wärt. Es sind über 3 Milliarden Menschen in dieser Welt, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Und so ein Lied würde alles auf den Kopf stellen und würde eine enorme Sehnsucht wecken, mehr von diesem Jesus zu hören. Und das, was wir hier haben, das ist so kostbar, das ist so lebensrettend und es tut manchmal weh, wie wir dieses Wort Gottes einfach so links liegen lassen. Und woanders sind Menschen so darauf angewiesen, dass sie wenigstens einmal im Leben dieses Evangelium von Jesus hören. Bei mir gehen immer einige Emotionen hoch, wenn ich solche Lieder höre, ich habe dann Bilder vor mir und denke an Menschen, die darauf warten, das zu hören. Vielen Dank für dieses Lied und auch für euren Einsatz für Jesus Christus und für dieses Zeugnis. Es ist schön, hier zu sein. Es gibt verschiedene Völker in dieser Welt. Ich bin froh, dass es die Griechen gibt. Und wir brauchen die Griechen. Und die Griechen sind Vorbild für alle Völker in dieser Welt. Und dem Heiligen Geist hat es gefallen, den Griechen auch ein Denkmal zu setzen. Es waren Griechen, die einmal zu einem Fest nach Jerusalem kamen und die den Wunsch hatten, und besser geht's nicht, wir möchten Jesus gerne sehen. Johannes 12 kann man das lesen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Das ist das, was uns hier zusammenbringt. Und das ist das, was uns auch beschäftigt, auch wenn wir die Geschichte von Josef jetzt weiter anschauen. Und ich möchte das vorweg sagen. Es ist ein Thema auch heute Abend, was auch schmerzhaft ist. Und es geht um Bomben, die irgendwo in der Blindgänger, die irgendwo in der Erde liegen. Und das ist das, was wir hier und immer in Gottes Wort sehen, dass wir Jesus Christus eigentlich nur durch unsere Sünde und Schuld hindurch richtig sehen können. Und je mehr uns eigene Schuld auch groß wird, umso größer wird uns Jesus. Und das ist ja oft der Fehler, dass wir Jesus irgendwo suchen, wo er gar nicht ist. Wenn wir Jesus sehen wollen, müssen wir ihn den sehen, als der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, der diesen Weg gegangen ist. Und ich lade uns jetzt ein in diese Kapitel 1. Mose 42 bis 45. Es gibt eine Gliederung auch zu diesen Kapiteln. Das Oberthema Familienzusammenführung, verzweifelt, verwirrt, versöhnt. Ich wünsche mir, dass wir am Ende bei der Versöhnung ankommen. Und ich möchte gerne nochmal, bevor wir den Text lesen, auch mit Jesus Christus sprechen. Herr Jesus Christus, du weißt alles. Du siehst alles und du kannst alles. Und ich danke dir für deine wunderbare Liebe, dass wir dir nicht egal sind. Und ich danke dir für dieses Geschenk und diese Möglichkeit der Vergebung und der Versöhnung. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch in dieser Zeit, in der wir hier zusammen sind, zu uns ganz persönlich redest. Und dass du Schuld aufdeckst und dass du uns deine Heilung auch zeigst und diese Möglichkeit auch Vergebung zu erfahren. Persönlich über Dinge in unserem Leben, aber auch in den Beziehungen, in denen wir leben. Und dass unser Leben etwas widerspiegelt von dem, was du dieser Welt gebracht hast. Danke, dass wir auf dich schauen können, auch jetzt. Wir wollen dich ehren, Herr. Amen. Erster Punkt, der Blindgänger muss entschärft werden. Es ist über 20 Jahre her, 23 Jahre, von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Es ist eine lange Zeit. In Kapitel 39 und 40 lesen wir nichts, kein Wort von Jakob und seinen Söhnen. Was haben die in diesen vielen Jahren eigentlich gemacht? Mich würde das interessieren. Mich würde das interessieren. Haben die über die Sachen aus der Vergangenheit gesprochen? Oder war das einfach verdrängt, einfach weg? Ich weiß, dass das, und damit beginnt ja unser Text, 1. Mose 42, dass in diesem ersten Satz eben die Bombe wieder eingeschlagen hat. Und dass, ja, dass der Albtraum beginnt bei ihnen. Wir lesen hier 1. Mose 42, 1 und 2, als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Es gibt Stichworte, die hört man nicht so gerne. Und dieses Wort Ägypten, das haben die Söhne von Jakob über 20 Jahre vorher auch im Mund gehabt. Sie haben ihren Bruder verkauft als Sklaven nach Ägypten. Und jetzt kommt das wieder, steht das wieder vor ihnen. Und es sieht alles so aus, als würde alles nochmal von vorne beginnen. Was haben Jakob und seine Söhne all die Jahre gedacht, wenn die Erinnerungen hochkamen? Was hat der Vater in seinem Schmerz gefühlt? Wir wissen das aus dem, was wir jetzt lesen, dass die Wunden immer noch so da waren wie 20 Jahre, 23 Jahre vorher. Da war nichts an Heilung geschehen. Was haben die Söhne gedacht, wenn in der Familie das Stichwort Ägypten fiel? Es gibt ja so Stichworte in jedem Leben, wo man nur hofft, dass die nicht plötzlich fallen. Wir wissen das alle, wir haben das, ich meine, in Hannover, glaube ich, passiert das ab und zu schon mal, dass irgendwo Blindgänger gefunden werden. Und in diesem Umfeld kann ich mir vorstellen, alter Flughafen. Und dann wissen wir, was dann passiert. Wie dann erstmal sondiert wird die Geschichte, werden Karten ausgewertet, geguckt, könnte das sein und so, was ist das für ein Ding. Und das sind ja wirklich Zeitbomben. Es ist ja nicht so, dass die Kraft verloren haben. Und was dafür für einen Einsatz gebracht wird, um solche Dinger dann aus der Erde rauszubekommen oder den Zünder zu entschärfen oder sogar eine Bombe dann, wenn es nicht anders geht, irgendwie mit sehr viel Sicherheitsumfeld dann so eine Bombe zum Auslösen und zur Explosion bringen. Ich glaube, niemand von uns würde beruhigt in seinem Bett schlafen, wenn er wüsste, dass 2,50 Meter unter ihm eine dicke, schwere Zentnerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Die jeden Tag und bei jeder Erschütterung, die ein Maulwurf da durch die Erde macht, einfach dann explodieren könnte. Aber es gibt in unseren Gemeinden, es gibt in unserem persönlichen Leben immer solche Blindgänger. Da ist irgendwas passiert, aber es ist eben nicht hochgegangen. Aber es ist noch da. Was hat Josef all die Jahre über seine Familie in Kanaan gedacht? Habe ich mich auch gefragt. Da lesen wir ja auch nichts von. Wir lesen jetzt, 23 Jahre später, dass diese Erinnerungen von damals so frisch sind, als wäre das alles erst gestern passiert. Aber in diesen Kapiteln, die wir jetzt heute Nachmittag uns angeschaut haben, da lesen wir nichts davon, was Josef beschäftigt, wenn er an zu Hause denkt. Ägypten war nicht sein Zuhause. Wir lesen auch nichts davon, dass er den Wunsch hatte, einfach mal nach Hause zu gehen. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt. Er hatte ja die Macht, die Grenze einfach zu überbrücken. Er hat es nicht getan. Wenn wir die Geschichte vom Ende her lesen, merkt man, dass Josef lieber heute als morgen seinen Brüdern vergeben wollte. Das ist ja nun mal unser Privileg. Wir können alles von hinten lesen. Die Frage, wenn wir diese Situation einfach so nüchtern mal vor Augen haben müssen, und das müssen wir, wenn wir in diese Geschichte hineinkommen wollen, auch in diesen Weg, wie es zur Versöhnung kommt, ist die Frage eben, was tragen wir mit uns herum und was erwartet Jesus vielleicht heute Abend von uns, was da bei uns geschehen soll in unserem persönlichen Leben. Jetzt wechselt hier die Szene von Ägypten nach Kanaan zurück. Jakob gibt Anweisungen an seine Söhne. Er stellt ihnen eine rhetorische Frage. Das ist interessant, wenn Männer zusammensitzen und der Älteste dann einfach so sagt, was guckt ihr mich so an? Wo ist das Problem? Worauf wartet ihr noch? Allen war klar, in Ägypten gibt's Getreide. Allen war klar, wir haben keins mehr. Wenn man selbst nichts hat und woanders gibt's was, muss man irgendeinen Weg finden, an der Sache dran zu kommen, wenn es um solche existenziellen Dinge geht. Und dann schickt er seine Söhne nach Ägypten. Vers 3, da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Alle ziehen los, außer Benjamin. Benjamin war ja der einzige Vollbruder Josefs, das andere waren Halbbrüder. Jakob bevorzugt immer noch die Kinder Rahels. Er hat auch 20 Jahre später noch nichts dazu gelernt. Dieses Bevorzugen von Kindern ist nicht nur eine Sache von den ersten 2 Lebensjahren, wenn alles noch so süß aussieht, sondern das kann sich auch noch vorziehen, nachdem die Kinder schon lange erwachsen sind. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Diese Gruppe aus Kanaan sind nur eine Gruppe von vielen, die kommen. Sie müssen sich anstellen. Und in der Not begegnet Gott ihnen. Das ist das, was wir heute Nachmittag ja gehört haben, was auch zu Führung Gottes gehören kann, dass manchmal Gott Menschen in die Not führt, damit sie seine Gnade erleben. Es ist nicht einfacher, Gott in der Not zu finden, der Schritt nach Gott zu fragen und der Schritt zur Bitterkeit, die sind nicht weit voneinander entfernt. Also es ist immer schwierig. Wenn es einem gut geht, denkt man nicht an Gott und wenn es einem schlecht geht, fällt es auch schwer, an Gott zu denken. Das ist und bleibt ein Geheimnis, dass Gott Herzen öffnet. Und das geschieht nie durch Macht, durch äußere Macht, sondern das ist dieses Wunder der Liebe, diese Worte der Liebe, der Wahrheit, die unser Leben treffen und die einen öffnen ihr Herz dafür und die anderen nicht. Dann kommt das zweite Stichwort, Versöhnung braucht Zeit. Dieser zweite Abschnitt, die Verse 6 bis 17, dieses erste Wiedersehen mit Josef. Ich lese einfach die Verse, die sprechen für sich. Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Wer Getreide wollte, der kam an Josef nicht vorbei. Josef erkennt seine Brüder an der Art, wie sie vor ihm niederknien, weil er sofort bei ihrem Verhalten an seinen Traum erinnert wird. Das ist klar. Das hatte er, das hatte sein Vater und wahrscheinlich auch die Brüder, egal wie sie das verdrängen wollten, das hatten sie nie vergessen. Und Josef tut so, als hätte er seine Brüder noch nie gesehen. Scheinbar hat sein Aussehen sich etwas verändert. Ich weiß nicht, ob das an der Nahrung lag, die man in Ägypten bekam. Er war ein schöner, junger Mann, lesen wir, mit 17 oder 18. Scheinbar ist er einfach in Ägypten zu etwas ganz Besonderem geworden. Die Brüder haben ihn nicht erkannt. Nur hatten sie vorher auch nicht so viel mit ihm zu tun. Sie haben ihn ja nicht oft angeguckt. Gegrüßt haben sie ihn ja schon lange nicht mehr. Das ist, man kann sich ja entfremden auch. Und es ist, ich hoffe, dass jeder von uns noch seinen Bruder oder Schwester noch erkennt, auch nach vielen Jahren, wenn man sich nicht gesehen hat. Aber sie hatten natürlich auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass Josef vielleicht als Sklave ihnen begegnen könnte. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit bestand ja grundsätzlich noch. Auch über 20 Jahre später, aber als zweitmächtigster Mann Ägyptens, das war wahrscheinlich, sprengte jegliche Vorstellungskraft. Das ist ein Stichwort hier, wo man sich ja fragen muss, warum verstellt sich Josef? Und wenn wir über diese Frage nachdenken, wie geschieht Vergebung, wie geschieht Versöhnung, ist das, glaube ich, schon ein Moment, den man immer wieder beobachten kann, dass das Schuld in unserem Leben und wenn ein anderer an uns schuldig geworden ist, dass das nicht einfach mal eben so wieder gut gemacht ist. Es kann schnell geschehen, ohne Zweifel, aber es können Verletzungen da sein, wo es einfach Zeit braucht. Und dass man Dinge auch aufarbeiten muss, dass man auch Zeit haben muss, um zu erkennen, ist die Buße eines anderen Menschen, ist diese Verantwortung übernehmen für Schuld, ist das wirklich echt? Oder macht das jemand nur, um Vorteile dadurch zu haben? Ich meine, manche möchten Versöhnung haben, damit sie Vorteile haben. Das ist ein wichtiger Moment. Manche Christen sind so geistig und sagen, das muss alles immer sofort geschehen. Josef tut hier etwas warten. Und er weiß, er hat von Gott diese Zeit. Und ich glaube, dass in Beziehungen, dass es da wichtig ist, auch auf die Schwächeren zu achten. Das ist, dass nicht geistlich Starke einfach sich durchsetzen, die immer sagen, du bist ungeistlich, wenn du nicht sofort vergeben kannst. Es gibt Leute, da geht alles immer schnell. Und es gibt andere, das ist nicht nur einfach typisch Frau, typisch Mann, das ist geschlechterübergreifend. Dass man einfach sagt, weißt du was, es ist schön, dass wir anfangen, diesen Prozess, aber wir brauchen da etwas Zeit. Vers 9, da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Das ist natürlich schon auch heftig. Also Josef war auch in gewisser Weise auch ein recht guter Schauspieler. Der hat es wirklich drauf gehabt. Also seine eigene Familie so zu betrügen, also ich in dem Sinn, also zu täuschen, nicht betrügen, vielleicht täuschen, Theater zu spielen, sich zu verstellen, da gehört auch schon ein gewisses Geschick zu. Hat nicht jeder. Bei manchen merkt man, wenn die Nikolaus spielen, egal wie die sich verstellt haben, das ist der Onkel oder das ist der Vater oder sonst jemand. Aber Josef, der hat es drauf gehabt. Und sie aber, Vers 10, sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir, deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Da sagten sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte. Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben und der eine, er ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden, so wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Hätte ja auch sagen können, dass dieser verlorene Bruder zurückkommt. Der Jüngste, Benjamin, sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole, ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam, in Knast. Das ist, 4-mal bringt er diese Anklage vor, nicht nur einmal. Er bezichtigt sie, einen Krieg vorzubereiten. Das ist nicht so ein ganz einfacher Vorwurf, da steckt schon viel hinter. Und es ist ja interessant, was diese absolute Stresssituation auslöst bei diesen Brüdern. Ich meine, niemand hätte das ja gemerkt, wenn sie gesagt haben, wir sind die Söhne von einem Vater. Dass sie von sich aus die gesamte Familiensituation schildern, ist schon ein enormer Druck, der auf ihnen liegt. Und ich meine, die waren ja vorher, haben sie ja nicht so geglänzt durch Ehrlichkeit. Ich meine, die hatten ja schon auch manches sehr doppeldeutig gesagt. Wenn man denkt, wie haben die denn ihren Vater getröstet? Sie und die Schwestern. Ich meine, da ist doch Täuschung hoch 3 gewesen. Ich meine, da muss man ja sich wirklich zusammenreißen, wenn man die Wahrheit kennt und dann versucht, jemanden dann zu trösten und sowas. Und alles, was sie sagten, war falsch. Alles, was sie sagten. Aber hier, alles bricht aus sie raus. Und Josef, er will Benjamin sehen, den er nicht mehr kannte, so als älterer oder jüngeren Mann. Er hatte ihn verlassen müssen, als er 17 war. Benjamin war zu dem Zeitpunkt sehr jung. Und Josef will ihre Herzen testen. Er hat seinen Weg gewählt, wie er das tut. Er hat sicherlich ein Recht dazu. Er will ihnen die Schmerzen der kommenden Buße nicht ersparen. Und er möchte gucken, ob bei ihnen irgendwo Unrechtsbewusstsein vorhanden ist. Das ist immer eine Frage, auch bei uns persönlich. Und das ist bei jedem anders, auf welche Weise Gott uns Augen öffnet für unsere Sünde. Bei manchen geht das sehr einfach, mit ganz einfachen Signalen. Da muss in der Predigt nur ein Stichwort fallen, da wird einem alles bewusst und dann möchte man die Sache irgendwo in Ordnung bringen. Bei anderen, da muss gewaltig was aufgefahren werden. Es ist ja auch so schön, dass Jesus Christus uns ganz genau kennt, unsere Konstellation. Und er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, wie er uns auch in die Tiefe führen kann. Und dazu, es ist immer gut, wenn man die Offenheit hat, sich von Jesus an der Stelle auch prägen zu lassen und dass er dieses Werk auch an uns tun kann, dass man sich dem nicht verstellt und dass man dann bereit ist, Herr, ich möchte die Sache rausbekommen, aber ich weiß noch nicht wie, und dass man es ihm übergibt und er schickt uns schon entsprechende Menschen in den Weg. Manchmal redet er sogar durch einen Esel, um auf Schuld aufmerksam zu machen. Sollte man sehr bewusst auch den Tieren begegnen, die einem unterwegs begegnen. Das aber jetzt, ich will keine neue Baustelle aufmachen, ob Gott durch Tiere reden kann. Es ist schon sehr interessant. Also der Esel da von Biliam, ich liebe diese Geschichte. Die Brüder vertuschen ja immer noch die Geschichte von Josef. Ich meine, scheinbar hat sie das ja schon beschäftigt. Der eine, er ist nicht mehr. Sie hätten ihn ja zwischendurch auch mal suchen können. Hätten ja mal vom Roten Kreuz eine Vermisstenanzeige losgeben können. Hätten ja ein Bild noch einkritzen können, irgendwelche Hinkelsteine und sagen können, jetzt, wo ist der Mann? Wir suchen unseren Bruder. Und dann kommt der dritte Punkt. Ich habe einfach das mal, ich weiß nicht, ob das richtig trifft, wenn die Liebe hart zupackt. Weil dieses Lieben und hart Härte, das ist nicht so ganz einfach zusammenzubringen. Aber das ist ja das, was wir hier sehen. Nach den drei Tagen, am dritten Tag, Vers 18, am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, dann sollt ihr leben, ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibt einer euer Bruder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Es blieb ihnen auch nichts anderes übrig. Josef ändert den Plan. 9 können nach Hause zurückkehren. Einer soll bleiben, soll gefangen bleiben. Josef lag das, und das sieht man nachher auch, und kurze Zeit später lag das Schicksals und die Situation des Vaters sehr am Herzen. Und die Liebe zu seinem Vater war größer als jetzt an seinen Brüdern irgendwo noch so ein unnötiges Exempel zu kloppen. Er wollte auch, dass seinem Vater geholfen wird. Und so schickt er, und so ist sein Plan, diese 9 zurück, einer soll bleiben. Interessant ist, dass sie in der Situation anfangen, ja dann eine Diskussion über die dunklen Ereignisse ihrer Vergangenheit. Es war natürlich eine ganz blöde Situation. Josef hatte vorher mit Dolmetscher gesprochen, mit ihnen. Das gehörte auch zu seinem Schauspiel. Und die wussten nicht, dass die Leute die Sprache kennen. Und dann lesen wir Vers 21, da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Wegen Josef hätten sie auch sagen können. Sie sagen, unser Bruder, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Über 20 Jahre liegen dazwischen. Und sie hören dich schreie immer noch. Vielleicht auch nachts, wenn sie nicht schlafen können. Und Ruben antwortete ihnen, hab ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen. Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide füllte und ihr Geld jedem in seinem Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitgebe. Und man tat ihnen so. Dieses heimlich mitgehörte Gespräch der Brüder. Ja, das ist auch bei uns so. Wenn man das alles aufzeichnen würde, was wir sprechen oder was wir denken, wenn wir ganz alleine sind. Oder was wir vielleicht mit einem anderen teilen, ein Geheimnis, aber was wir nicht ans Licht bringen gegenüber denen, um die es eigentlich geht. Gott sieht alles. Jesus sieht alles. Er weiß alles. Er kennt alle unsere Gedanken. Das kann bedrohlich sein, aber es soll uns letztlich immer zu Jesus hinbringen. Aber wir können uns vor ihm überhaupt nicht irgendwie verstecken. Interessant, wie das herausgestellt wird, diese besondere Haltung des ältesten Bruders Ruben. Er hat sie auf die Sünde dieser Tat hingewiesen. Also sie wussten auch, was Sünde ist und was Sünde nicht ist. Also diese alten Geschichten auch von ihrem Vater, die sie gehört hatten, von den Eltern, die haben schon auch bei ihnen Spuren hinterlassen. Auch die, die in Sünde leben, wissen, wenn sie ehrlich sind, was Sünde ist. Und er spricht das ganz offen an. Und er empfindet jetzt das, was sie erleben, als eine Strafe Gottes. Das ist notvoll. Aber es gehört auch zum Weg der Versöhnung hinzu, dass man dann auch in eine Verzweiflung hineingeraten kann. Und manche werden nicht mehr fertig mit ihrer Schuld. Ist manchmal auch eine Strategie des Teufels, dass er auch Kinder Gottes dann so kaputt macht und so depressiv macht an der Stelle, dass er sagt, dir kann sowieso nicht mehr vergeben werden. Das ist alles Strafe Gottes. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Und wenn man einmal den Blick auf Jesus am Kreuz gerichtet hat, dann weiß man, die Strafe liegt auf ihm. Wir tragen Folgen unserer Schuld, aber wir werden nicht mehr bestraft als Kinder Gottes für unsere Sünde. Und Gott sieht uns so an, als hätten wir nie gesündigt als Kinder Gottes. Die Strafe liegt auf Jesus Christus. Der Teufel macht an der Stelle immer, das ist, also von dem, was ich über den Teufel weiß, muss ich einfach sagen, mit dem fiesen Kerl will ich nichts zu tun haben. Der hat so einen fiesen Charakter. Der ist sowas von, also mit so einem Typ möchte ich mich nicht irgendwo, alles immer auf Distanz. Das ist, wenn es um Sünde geht, der kann herrlich schmeicheln, alles möglich bereiten, alles schmackhaft machen, wie schön das ist zu sündigen. Und Sünde macht auch Spaß. Viele Sünden machen Spaß. Und das ist und der bringt das wunderbar fertig. Und wenn Sünde geschehen ist bei uns, dann ist einfach von einem auf den anderen schlägt er voll um und sagt, ja du, für dich gibt's keine Hoffnung mehr. Dich kann Jesus nicht mehr gebrauchen. Du bist weg. Brauchst gar nicht mehr zu kommen. Und er drückt und drückt und drückt und macht uns fertig. Und deshalb muss man auch diese Strategie auch des Teufels sehen, wenn es um Sünde und Schuld geht, wenn es kaputte Beziehungen gibt. Wie kriegen wir da den Sieg Jesu hin? Dass Jesus sich einfach als Herr erweisen kann. Und dass man kann jedes Versagen kann man zum Sieg Jesu machen. Jedes. Das ist so großartig, dass wir immer diesen Kampf gegen den Teufel gewinnen können, wenn es um Schuld und Sünde geht. Aber wir müssen diesen Weg finden. Und es geht auch oft über diesen längeren Prozess. Manchmal muss Gott uns hart anpacken, um uns zurückzuholen zu ihm. Er ist ja mit den Händen, tut Josef was, er greift den Zweitältesten, den Simeon. Weiß nicht, warum er ihm die Lektion erteilt. Wahrscheinlich hatte er sich auch irgendwie besonders herausgestellt, als er da in die Zisterne geschmissen wurde. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er der Anführer dieses Verbrechens, wir wissen es nicht. Aber was muss das den geschmerzt haben, auch den Josef, der diesen Simeon packt mit seinen Händen und im Herzen wollte er so gern Versöhnung. Aber er wusste, dafür ist die Zeit jetzt noch nicht da. Ich muss noch einiges wissen. Und deshalb sind manchmal auch harte Wege in unserem Leben. Es gibt so ein altes Lied, also wir haben das früher in unserer Jugend gesungen, da denke ich manchmal drüber nach, auch in manchen Situationen, wo Schuld war in meinem Leben, habe ich darüber nachgedacht. Du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich sehe, wer ich bin Doch Herr, du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Ja, Herr, du bist bei mir. Und das ist eine sehr fröhliche Melodie, wo man klatschen kann und sich wahnsinnig begeistert singen kann. Aber diese Zeile, diese eine Strophe, die hat, da habe ich manchmal schon gedacht, du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich sehe, wer ich bin. Damit ich sehe, wer ich bin. Und das sind manchmal Tage, die man da leidet. Vielleicht manchmal auch Wochen, manchmal nur Stunden. Und dann zu erleben, und doch du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Josef gibt dann seinen Knechten dreifachen Befehl, steht alles hier, leere Gefäße mit Getreide füllen, jeder soll das Geld wieder zurückbekommen und es sollte noch genug Proviant für die Rückreise mitgegeben, sehr, sehr fürsorglich. Dann kommt der vierte Punkt, 1,4, ich habe geschrieben, da waren es nur noch 9. Wenn es so weitergeht, werden es immer weniger. Dem Jakob war das bewusst, die Söhne oder die Brüder Josefs, die merken das auch. Die Rückreise der 9 aus Ägypten wird einfach in kurzen Worten beschrieben. Vers 26, dann luden sie ihre Getreide auf ihre Esel, zogen davon. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinen Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden. Siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz, also das Herz rutschte in die Hose, und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Was hat Gott uns da angetan? In so einer Situation denken die an ihren Gott und bringen das in Beziehung mit Gott. Und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war, und sie berichten ehrlich. Auch nicht selbstverständlich in der Familie. Und sie sagten, der Mann, der Herr des Landes, redete hart mit uns und behandelte uns wie Kundschafter des Landes. Wir sagten zwar zu ihm, redliche Männer sind wir. Wir sind keine Kundschafter. 12 Brüder sind wir, Söhne unseres Vaters. Der eine ist nicht mehr und der Jüngste ist heute bei unserem Vater im Land Kanaan geblieben. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid. Euer Bruder lasst ihr bei mir, nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euren Bruder wiedergeben und ihr könnt das Land durchziehen. Und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack. Und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihr Vater, und sie fürchteten sich sehr. Das ist eine zweifache Entdeckung, die man hier macht. Die Bezahlung ist zurückgegeben. Und alle bringen diese Erfahrung mit Gott in Zusammenhang. Die zweite Entdeckung, also der alte Vater, der sieht das auch, dieses Erschrecken, was ist da eigentlich passiert in Ägypten? Das Verhalten von Josef ist ja ein ganz schwaches Abbild auch der Versöhnung, die uns Jesus Christus schenkt, 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 schenkt. Wenn man diese Geschichte hier liest von der Vergebung und Versöhnung, Josef gibt immer alles zurück. Er lässt sich nichts von den Leuten, von seinen Brüdern schenken. Wir werden das ja gleich sehen. Das Geld war ja da. Es ist ja wirklich bezahlt worden, die Rechnung. Aber sie mussten es nicht bezahlen. Wahrscheinlich hat Josef aus der eigenen Tasche das bezahlt, weil der Verwalter sagt das ja nachher. Ich habe ja das Geld bekommen. Euer Gott ist ja was Besonderes. Ihr habt alles bekommen, ihr habt das Geld zurückbekommen und ich habe trotzdem alles. Ich hab meine Bilanz stimmt, die Buchhaltung. Er bringt das ja auch in Verbindung mit dem Gott der von Jakob. Und das ist das, was Evangelium ausmacht. Diese Gnade Gottes ist geschenkt. Ich finde das oft, ich muss manchmal schmunzeln darüber, in unserer Missionsarbeit in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, in dem religiösen Umfeld auch der orthodoxen Kirche, ist das oft so, dass die Christen, die das Evangelium von Jesus leben, dass die nicht so gern gesehen sind. Aber der Grund ist eigentlich kein antichristlicher Grund, sondern ist ein reiner Geschäftsgrund. Einer sagte mal, ein orthodoxer Pope, ihr macht unser Geschäft kaputt. Bei euch gibt es die Vergebung kostenlos. Die machen alles kaputt. Es ist leider so, ich will das nicht absolut sagen, weil es überall Menschen gibt, die eine Neugeburt erlebt haben und ehrlich vor dem Herrn leben und der Herr kennt die Herzen. Aber allgemein ist diese Kirche so aufs Geschäft aus. Und nur wenn man Hat sich ein Pope mal bekehrt zu Jesus Christus, und ich war da, habe ihn besucht, bin mit ihm dann unterwegs gewesen. Der sah äußerlich noch so aus eigentlich wie ein Pope mit einem langen Bart und die Haare relativ lang. Aber er hat mir dann mal so die Kirche ein bisschen erklärt und ist mit mir in orthodoxen Kirchen gegangen und hat mir das so gezeigt, wie das da so läuft. In so einer pervertierten Kirche. Diese Popen haben so große Gewänder mit so an der Seite so tiefen Taschen. Und da war Abendmahl in der Kirche öfters, und das Männer, Frauen, Kinder, alle kommen und bekommen das. Das ist ja da üblich. Und ich beobachtete da, er konnte auch alles runterleihen, hat er jahrzehntelang gemacht. Und dann, der hat über 30 Jahre, war er Leiter da und hat dann von einfachen Christen eine Bibel geschenkt bekommen. War das erste Mal, dass er Gottes Wort mal richtig las. Und kam dann zum Glauben an Jesus. Und dann sah ich, wie die Leute immer nahmen, die Sachen bekamen. Und dann gab es schon mal zwischendurch so, wo der Pope so eine Handbewegung machte. Und sie bekamen nichts, die Leute. Ich habe dann überlegt, gehören die nicht dazu oder so? Aber war auch nicht einfach jetzt Mann, Frau, das war so ganz unterschiedlich. Und dann fragte ich ihn, wieso kriegen denn die einen, die anderen nicht? Er sagte, du musst nicht da oben gucken, wo der Kelch ist und das Brot, du musst mal ein bisschen weiter nach unten gucken. Und dann war wirklich so dieses, wenn die da kamen, die haben erst immer dem was in die Tasche gesteckt. Und nur wer was in die Tasche steckte, der kriegte was. Und wenn du nichts hast, dann kriegst du nichts. Bist zu arm, kriegst keine Vergebung. Und das ist, ich meine, das hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. Aber ist natürlich klar, dass in so einer Situation, dass Christen, die einfach dieses Evangelium von Jesus predigen, die machen wirklich jedes Geschäft kaputt. Und das ist wichtig, auch für Gemeinde Jesu, dass wir keinen Handel treiben mit diesem wunderbaren Evangelium, das wir haben. Und Jesus schenkt uns immer überfließenden Segen. Er gibt nicht nur das Geld zurück, sondern packt auch noch mehr dazu, wie Josef hier. Vers 36, ihr Vater Jakob sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Jetzt geht es wieder los. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Das alles kommt über mich. Das sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Hier ist im Herzen von Ruben unglaublich viel passiert. Gott hat an diesem Herzen wahnsinnig viel gewirkt. Er weiß, dass er manche Schuld, dass er mit den Folgen dieser Schuld leben musste, bis sein Vater irgendwann die Augen zumachte. Aber man merkt bei ihm wirklich eine Veränderung des Herzens. Und das sagt man auch nicht einfach so. Ich gebe dir meine beiden Söhne, die kannst du umbringen, wenn ich den nicht wieder mitbringe. Das ist schon, das lässt einen tiefen Einblick geben. Er aber sagte, Vers 38, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Es ist interessant, dass Jakob den Söhnen die Schuld gibt an der Trennung und dem Verlust von Josef und Simeon. Das war der Blick von Jakob. Er hat sich ja nicht trösten lassen und er gibt seinen Söhnen, warum auch immer, er gibt ihnen die Schuld. Ihr seid schuld, dass Josef nicht mehr da ist. Wieso hatten die Schuld? Hatten die sich getroffen? Man weiß es nicht. Also, wir wissen einiges, aber was wusste Jakob wirklich? Er lehnt den Vorschlag Rubens ab und Gott musste ihn erst noch einmal eine lange Zeit in die Not führen, bis er bereit war, auch sein Wertvollstes loszulassen. Das Wertvollste, was er hatte, Benjamin. Es ist auch geistlich für uns in der Nachfolge Jesu eine Frage, was wir bereit sind, loszulassen. Und gibt es Dinge in unserem Leben, an denen wir festhalten? Und deshalb ist immer diese Frage, wenn wir so singen, nimm mein Leben, nimm es ganz. Das ist ein 500-Euro-Schein, aber es ist wertvoll oder sinnvoll, wenn man den mal in 1-Euro-Münzen umtauscht. Weil so eine Aussage, wir geben alles, das ist etwas zu... Das ist wie wenn man mit einem 500-Euro-Schein zum Billigbäcker geht und sagt, ich hätte gern zwei Brötchen. Das funktioniert nicht. Und vielleicht, dass wir mal sagen, vielleicht müssen wir auch mal so Lieder schreiben. Herr, ich gebe dir jeden Tag eine halbe Stunde meiner Zeit. Würde Jesus sagen, ist schon mal ein guter Anfang. Wir haben schon mit unseren Worten, hat schon auch eine gewisse Inflation. Und wenn man alle Bekenntnisse, die wir so in Liedern auch zum Ausdruck bringen, wenn man das mal wörtlich nimmt, das kann man in der Beziehung nicht. Wenn man seiner Frau sagt, ich liebe dich über alles. Also ich habe eine liebe Frau, die sagt mir, weißt du was, das ist wunderschön, ich freue mich. Es würde mir auch helfen, wenn du nach dem Essen noch hilfst, das Geschirr in die Küche zu tragen. Das ist so einfach, so praktisch. Und lasst uns aufpassen an der Stelle, dass wir nicht so übergeistlich sind, sondern dass wir mal ganz, ganz einfach miteinander reden. So, was heißt denn jetzt alles geben? Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Geld investiere ich denn in die Nachfolge Jesu? Er will mir ja nichts wegnehmen. Ich darf ja einfach geben, freiwillig. Ich darf für mich nehmen, darf dankbar dafür sein. Ich kriege jeden Tag die gleiche Anzahl Stunden wie ein Baby und wie die Bundeskanzlerin. Das ist ja alles gleich in der Welt. Jeden Tag 24 Stunden. Müssen wir schon auf den Mars gehen oder so, einen anderen Planeten, wo dann ein bisschen mehr Stunden hat am Tag. Aber das hier haben wir es nicht. Und dann, ja, wie viel gebe ich ihm? Und wenn es dann darum geht, 15 Minuten oder 10,5 Minuten, dann müsste man das Lied vielleicht ein bisschen umschreiben. Dass man da mal so sich langsam vortastet. Und das ist, auch das ist oft eine Frage, da können wir viele Beispiele zu erzählen. Es ist nicht so schwer, vieles loszulassen. Aber was schwer ist, Dinge loszulassen, die mir wirklich wichtig sind. Und hier bei Jakob, der brauchte wirklich noch Zeit, bis er auch das Wertvollste, das er noch hatte, den Benjamin, das war das, wo sein Herz noch schlug, weil er da immer an seine Rahel dachte. Das dauerte noch. Und wo sind diese Dinge in meinem Leben? Es ist eine Frage, wie wir Nachfolge leben. Und wenn ich dann weiß, meine Frau gehört mir nicht, die gehört Jesus und die ist mir anvertraut. Meine Kinder gehören mir nicht, sie gehören Jesus. Meine Gesundheit gehört mir nicht, es gehört Jesus. Meine Kraft, die ich habe, mein Geld, alles, was ich habe, es gehört nicht mir. Meine Zeit, die gehört nicht mir. Es gehört alles Jesus. Und dann, wo sind da die Dinge? Ich meine, da habe ich genug damit zu tun, meine Augen auf Jesus zu richten. Und da steht jeder ganz alleine vor Jesus Christus. Ruben macht dieses Angebot, das ist schön zu sehen. Und dann kommt der zweite Hauptpunkt, die Suche nach dem Blindgänger geht weiter. Es geht wieder Zeit ins Land und dann fangen Diskussionen an, mitten in der Not. Und ich habe noch das Stichwort dabei geschrieben, auch diese Resignation im Alter. Die Hungersnot war schwer im Land, 1. Mose 43. War weiter, wieder schwer, die Vorräte waren irgendwann vorbei. Es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten. Das sagte ihr Vater zu ihnen, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Das sagte Juda zu ihm, der Mann, der hat uns ausdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Juda sagt es. Juda. Ist schon ganz nüchtern weiß er, was hier abläuft. Da sagte Israel, warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft. Und er sagte, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie er sich verhält. Sonst konnten die ja lügen. Aber vor ihm, vor Josef, es gibt ja Leute, vor denen kann man nicht lügen. Wo man den Eindruck hat, wenn die einem begegnen, die durchschauen einen. Ich hatte früher einen Lehrer in der Schule, der war schon pensioniert, wurde trotzdem noch als Physiklehrer an der Schule gehalten, war fürchterlich. Aber der hatte eine unglaubliche Disziplin. Der hat nicht gebrüllt, der hat nicht geschrien, der hat wenn der erschien, da war alles ruhig. Und da hat auch keiner gefuddelt. Man hatte immer bei dem den Eindruck, der sieht sowieso alles. Es gibt so Leute. Da fällt es einem des Sündigen schwerer. Es gibt andere, da fällt einem das leichter. Und ich will Bürger, das sagte Judah zu seinem Vater, schickt den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als auch du, als auch unsere Kinder. Ich will Bürger für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Heftig. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Das sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes, nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße, bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsamharz, ein wenig Traubenhonig, Dragakant und Ladanum, jetzt haben wir die Sachen wieder, Pistazien und Mandeln. Und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin, wieder mit zurückschicke. Und ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Das ist diese Anweisungen Jakobs an die Brüder. Benjamin soll mitziehen, die Brüder sollen von dem Besten, was sie als Familie besitzen, mitnehmen. Jakob, übrigens wird er hier nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder mit seinem neuen Namen genannt, Israel, Gotteskämpfer. Jakob heißt ja Betrüger. Er hat ja diesen neuen Namen bekommen, Israel, Kämpfer Gottes, als er diesen Kampf hatte mit diesem Engel. Und jetzt hier steht zum ersten Mal wieder der in 1. Mose 43 der Name Israel. Israel, Israel. Da bricht ja viel Altes auch auf. Er nennt diese 6 Geschenke, die sie mitnehmen sollen. Doppelte Geld sollen sie mitnehmen. Er will kein Risiko eingehen. Und dann betet er, macht das, tut das. Und dann kommt wieder die Resignation auch. Naja, wenn ich sterben muss, dann sterbe ich halt. Das ist sowieso alles. Es bringt alles nichts. Es ist, gibt ja viele Themen auch in der Bibel, dass man auch mit im hohen Alter nicht sicher ist vor Niederlagen. Und dass es auch im Alter viele Anfechtungen gibt und dass der Kampf nicht einfacher wird. Und dass Menschen, die auch äußerlich schwach werden, dass die sehr schnell dann auch irgendwo absacken können und resignieren können. Und dass gerade auch ältere Gläubige ganz, ganz viel Seelsorge brauchen, damit das nicht passiert. Dass man betet auf der einen Seite, das lief alles ab mechanisch. Das war überhaupt keine Frage. Gott kann alles, kann da genug Geschichten erzählen. Und gleichzeitig diese totale Resignation. Naja, dann ist es halt so. Und dann kommt der zweite Abschnitt. Josef und sein Verwalter, das Herz bewegt sich. Könnt ihr noch ein paar Minuten, oder sollen wir eine kurze Pause machen?
Nein, bitte nicht.
Wenn alle einschlafen, dann merke ich das.
Nein.
Ja. Bisschen später, ja. Wir sind ja auch schon weit. Jetzt, die Geschichte spricht eigentlich auch für sich. Man muss eigentlich da nichts zu sagen, weil das ist so dicht erzählt. Und jetzt kommt Vers 15 bis 25. Jetzt kommt dieser Verwalter noch in Blickfeld. Da nahmen die Männer dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand. Und Benjamin, ich meine, ich könnte ja auch so schnell sprechen jetzt wie der Wolfgang Nessvogel. Der schafft ja, der schafft 7 Worte in der Sekunde. Also das ist, nur ich denke dann immer an meine liebe Mutter, die letztes Jahr von Jesus nach Hause gerufen wurde. Die hat mir immer gesagt, Friedemann, sprich langsam. Ich lese jetzt schnell. Kann ja jeder nachlesen. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht, man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Liegen sogar die Esel noch am Herzen. Ja, ich staune. Sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war, und redeten zu ihm am Eingang des Hauses. Und sie sagten, bitte, mein Herr, wir sind im Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, sieh, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. und das haben wir in unsere Hand zurückgebracht. Auch anderes Geld haben wir in unsere Hand herabgebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Und er sprach, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Das ist ja alles Originalton, der Engelboden Gottes aus der Weihnachtsgeschichte und Jesus am Osterabend, fürchtet euch nicht, fürchtet, Friede sei mit euch. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist zu mir zurückgekommen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Das ist, wir wissen wenig über diesen Verwalter, aber dieser Verwalter, der war nah dran an Glauben. Oder vielleicht war er auch schon mittendrin. Er spricht ja von dem Gott Jakobs. Josef hat diesem Mann scheinbar, dem er sehr vertraute, sein engster Vertrauter, sehr viel erzählt. Und das ist einfach beeindruckend. Wie dieser heidnische Mann da, wie der einfach staunt über den Gott Israels. Der sagt, Leute, ich habe das Geld alle bekommen in die Kasse. Euer Gott hat mir das Geld gegeben. Ihr sprecht von was, wo ist das Problem? Was hat denn jetzt noch alles dabei? Das ist wirklich, und der Simeon kommt einfach raus, wird rausgeführt. Und es ist ja, was haben die Brüder hier, was ist da wieder aufgebrochen? Vers 24, der Mann führte die Männer in Josefs Haus, gab ihnen Wasser und sie wuschen ihre Füße und er gab ihren Eseln Futter. Einfach schön, der Esel. Und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Das ist übrigens ja auch mit dem Esel, aber wisst ihr vielleicht, aber ist ja die einzigste Gestalt in der Welt, in der Schöpfung, die der Herr wirklich braucht. Also es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo steht, der Herr bedarf seiner, ist von einem Esel. Und nicht von Menschen gesagt, sondern von einem Esel. Also von daher freue ich mich immer, wenn ich einen Esel, von einem Esel was lese. Ich weiß nicht, wer schon mit einem Esel geritten ist. Das ist eine Frage für sich. Und dieser Hausverwalter ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie er diesen Gott Israels, wie er den ehrt. Und so in den Mittel, wie er diese Brüder tröstet und sie erinnert an ihren Gott. Hey, es ist schon peinlich, wenn manchmal Nichtchristen besser über unseren Gott, über Jesus Bescheid wissen als wir. Hey, das steht doch in deiner Bibel, guck doch mal. Was habe ich da früher in der Schule schon? Nichtchristen wussten genau, was richtig ist und was falsch ist. Das ist aber in deiner Bibel steht doch, darfst du doch nicht. Schön. Manchmal wird man da sehr auf den Boden geholt. Und scheinbar gab es in Ägypten auch so eine Gruppe von Anbetern Gottes. Und dann kommt der dritte Punkt, wie geht es dem Vater? Vers 26 bis 30. Das ist ein schönes Stichwort, was wir hier lesen. Da wird alles vorbereitet für dieses Fest. Und dann Vers 26, als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, also diese sechs Geschenke, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm nieder, zur Erde nieder. Das ist so ein Stück Heimat, was Josef bekam, was Jakob da mitgegeben hatte. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder und er suchte einen Ort zu weinen und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Das ist sehr intim, was hier berichtet wird. Sehr ergreifend. Und hier wird ja etwas angesprochen, was für Nachfolger Jesu eben auch ein Punkt ist in unserem Leben. Nicht, was wir abarbeiten, sondern was wir leben, was wir gestalten. Es ist die Frage, wie wir mit unserer eigenen Familie, mit unseren Angehörigen umgehen. Wir haben in der Bibel das Gebot, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Das ist sehr unterschiedlich, die Erfahrungen, die jeder Einzelne gemacht hat. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, unendlich dankbar für diesen Segen, den Gott mir durch meine Eltern geschenkt hat. Ich habe so sehr davon profitiert. Es kann sein, dass andere mit der Art meiner Eltern überhaupt nicht zurechtgekommen wären. Ich habe es einfach so erlebt, als was unglaublich Schönes. Und ich bin dankbar für die vielen Jahre, die Jesus uns geschenkt hat, auch in der Zeit, in der wir zusammen sein konnten. Und für mich war das ein ganz großer Schmerz und ist es immer noch. Ich freue mich für meine Eltern, die bei Jesus sind, aber ich hätte es auch noch länger hier auf der Erde mit ihnen ausgehalten. Und ich habe von meinem Vater, der war halt mehr in der Öffentlichkeit, ganz viel von der Freude des Evangeliums erfahren, von der Freude an Jesus. Mein Vater hat zu Hause eben genauso gelächelt wie auf der Kanzel. Das ist dann immer sonst anstrengend, wenn dann der Prediger nach Hause kommt und die Frau sagt, du kannst aufhören zu lächeln, wir sind zu Hause. Was da Leute erleben, ich habe das nicht erfahren, so viel von diesem wunderbaren Evangelium. Meine Mutter war Vorbild für mich. Sie hat ja die meiste Zeit mit uns gebracht, weil mein Vater viel unterwegs war. Und trotzdem hatte ich immer den Eindruck, der ist immer für uns da. Das ist irgendwie interessant. Und meine Mutter, die habe ich sehr beobachtet, auch als Kind. Die hat einen Blick gehabt für Menschen, die irgendwo in Not waren. Ich habe ihr manchmal gesagt, alles, was irgendwo notvoll ist und so, wie den Magnet, wirst du angezogen davon. Sie ging oft zu Leuten, die völlig vergessen waren. Ich habe mit ihr, sie hat uns mitgenommen als Kinder, haben dann mit Autochen gespielt in irgendwo Krankenzimmern. Es gibt ja Leute, die verschwinden irgendwo in einem Straßenzug, in irgendeiner Wohnung. Die sieht man Jahrzehnte nicht mehr. Sind krank, weg, vergessen und keine Angehörigen haben, verschwunden. Und ich denke da an so viele Begegnungen, wo sie einfach hingegangen ist, hat ein Gotteswort gelesen, hat gebetet, hat was erzählt, war still, hat sich gefreut, hat geweint und wir saßen da und spielten Autochen auf dem Boden. Sie war eine unglaubliche Beterin, das würde ihr überhaupt nicht gefallen, wenn sie das jetzt hören würde, aber ich sag's trotzdem. Das ist mir so eindrücklich gewesen, ein Dreivierteljahr bevor sie heimgeholt wurde, bekam sie einen sehr schlimmen Schlag und es war eine schwere Zeit, die wir noch hatten, monatelang. Zu Hause und in der Klinik erst. Und sie war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Mein Bruder und ich hatten wir den Eindruck, sie nimmt uns noch etwas wahr, aber sonst nicht mehr. Und das sind für mich sehr wertvolle Nächte gewesen und Stunden gewesen, die ich da mit ihr alleine irgendwo am Bett saß. Und da ist einem vieles so hochgekommen, auch an Erlebnissen. Und ich erinnere mich noch daran, wie dann die Neurologin im Krankenhaus uns oder mich und uns noch mal trösten wollte und sagen, ja, wir merken keine Reaktion mehr bei ihrer Mutter. Es war wirklich lieb gemeint und ernst gemeint und alle Untersuchungen gemacht und so. Und man sitzt halt, man nimmt als Kind das immer noch ein bisschen anders wahr, aber so ist es halt. Und dann war die Neurologin noch im Zimmer und ich habe mir angewöhnt, auch wenn ich mit solchen Menschen spreche, auch Kranken oder Leute, die scheinbar nichts mehr mitbekommen, dass ich immer so rede, als wenn sie alles mitbekämen. Das und lese so aus der Bibel vor und spreche genauso laut wie sonst und alles das, ich finde das sonst zu anstrengend, weil ich ja nicht weiß, was die Leute empfinden. Da habe ich gesagt, die Neurologin war noch im Zimmer, dann habe ich gesagt, Mama, du hast lebenlang immer für uns gebetet, kannst du jetzt scheinbar nicht mehr, dann will ich jetzt beten. Und als ich das sagte, dann nahm meine Mutter, war gelähmt, halbseitig, total, nahm die Hand, die sie noch ein bisschen bewegen konnte, zu der Gelähmten und faltete die Hände. Die Neurologin, die hat geguckt. Da hab ich gesagt, soweit das Thema Reflexe. Ja. Und das ist, wenn man das einstudiert hat im Leben, dann ist das auch in der Not da. Dieses Beten, das lernt man nicht auf der Intensivstation in der Regel. Und das war eine Lebensgewohnheit für sie, wenn ihre Enkel da, sie lebten in der Küche, die hatte keinen Fernseher, meine Mutter, und Radio braucht sie auch nicht. Die las Missionsberichte, hat alles als Gebetsanliegen genommen. Die kannte sich auf der ganzen Welt aus durch Missionsberichte, ist mal geografisch unglaublich stark drin. Und sie hat, manchmal hat sie mich geschimpft, Friedemann, eure Namen, die sind so kompliziert auszusprechen. Sag ich, spielt keine Rolle, kannst du aussprechen, wie du willst, der Herr Jesus versteht das. Aber die betete, war wirklich alles immer am Beten. Und wenn die Enkel kamen zu ihr in die Küche, die saß ganz oft am Tag einfach, war am Beten. Ist das ein Wert? Ist das eine Macht? Die hat doch mehr auf die Beine gestellt als ich. was und wie viel stille Dienste gibt es da im Reich Gottes? Und das ist etwas, wie gehen wir um, auch wenn wir Segen erlebt haben? Wie gehen wir um, wenn wir Schmerzen erlebt haben? Wie machen wir das? Diese Frage, wie geht's dem Vater? Was spricht da für ein Herz von Josef? Was hat der für einen Charakter, der Mann?